Guten Abend, hier ist das Penta-Radio. Wir haben den vierten Dienstag im Mai 2023 und wir begrüßen euch hier ganz herzlich. Wir sind hier gerade noch etwas mit der Technik überfordert, aber genau, das wird schon hoffentlich. Genau, bei mir im Studio begrüße ich erstmal
Cyril, hallo.
Hallo, hier ist Billy.
Und hier ist Simon. Und vielleicht haben wir auch noch den Mol aus der Distanz.
Er kommt zumindest nicht auf meinem Audio an.
Okay, bis jetzt hören wir den Mol anscheinend noch nicht.
Also der Warnpegel ausgeschlagen. Wir müssen noch irgendeinen Regler hochziehen.
Ah, dann müssen wir wahrscheinlich diesen Computer hier wieder anschalten. So vielleicht.
Sag mal was, Mol.
So, dann probier es nochmal. Hallo.
Ja, du bist ein bisschen leise, mach immer noch ein bisschen lauter, aber das wird schon.
Ja, also das auf dem. Wir während der Sendung. Also ich habe dich jetzt auf dem Pult schon relativ laut, aber du bist noch relativ leise.
Na gut. Ich würde sagen, das kriegen wir raus, sobald dann Mul tatsächlich reden will. Ich glaube, uns kannst du auch noch ein bisschen leveln, aber ich starte mal so lange in die News rein, während du hier an den Peglern noch, an den Reglern weiterdrehst.
Ich glaube, du bist auf alle Fälle schon mal okay.
Na gut, das ist ja schön. Eine Sache, die außerdem okay ist, um gleich mal die goldene Moderationsbrücke zu bauen, ist eine Strafe gegen Facebook, die jetzt verhängt wurde nach etwa 10 Jahren Rechtskampf von Seiten der Vereinigung NOYB. N-O-Y-B, None of Your Business, eine NGO, gegründet von Max Schrems. Ja, den kennt man so seit 2013, so in der Welle der Snowden-Enthüllung, die jetzt auch bald ihr 10-jähriges Jubiläum feiern, hat er dann angefangen, gegen Facebook zu prozessieren. Da gab es dann so einen Meilenstein, wo er dann mal einen tatsächlichen Bericht seiner ganzen Daten, die da gespeichert sind, bekommen hat, als irgendwie tausende von Papierseiten, die ihm dann zugeschickt wurden per irgendwie wahrscheinlich LKW oder so.
Kurier, ja. Ich glaube, es war eine Palette mit Papierstapeln.
Ja, sehr gut. Das ist ein wunderschönes Symbolbild für die moderne Digitalgesellschaft. Das ist dieser Datenreichtum, von dem wir alle reden, glaube ich. Und er hat jetzt aufgrund dessen, dass Facebook die ganzen Daten von EU-Bürgern in USA in den Rechenzentren speichert, dort prozessiert und hat versucht, dort bei den Datenschutzbehörden Anspruch zu erlegen. Und wie wir alle wissen, ist Facebook in Europa tätig, in Irland. Denn Irland hat ja günstige Steuersätze und sowas und gerät sich allgemein als quasi ein guter Platz für Tech-Startups und kleine Underdogs wie Facebook, Google und dergleichen. Und dementsprechend auch die irischen Datenschutzbehörden zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie die Datenschutz verstehen als den Schutz der Datenhändler. Und in diesem konkreten Fall hat es jetzt halt 10 Jahre gedauert, um hier eine Entscheidung zu erreichen, weil das entsprechende Gremium auf europäischer Ebene, das European Data Review Board oder so, wenn ich mich richtig erinnere, da insgesamt 3-mal intervenieren musste, dass doch mal bitteschön diese Datenschutzbehörde in Irland doch mal ihre Arbeit machen solle. Und dementsprechend hat sie jetzt eine Strafe verhängt, die natürlich dann auch dem irischen Steuerzahler zugutekommt, denn natürlich die irische Datenschutzbehörde, wenn die Strafen verhängt, das geht in den irischen Haushalt rein. Aber das ist trotzdem paradoxerweise ein Ergebnis, was halt ihren eigentlich nicht haben wollten, so wie es aussieht.
Ja, keine Ahnung, das soll ja angeblich schlecht für die Wirtschaft sein, wenn man zu viel Steuern einnimmt.
Ja, ne, das ist nur, das hat so Imbalancen, wenn zu viel umverteilt wird. Der Markt wird das regeln.
Sehr gut, dann ist jetzt Irland reicher und wir werden sehen, was damit passiert. Ja. Und
genau, der Gesetzgeber hat das geregelt. Ne? Hier ist eine Sache, die der Markt vielleicht tatsächlich regeln kann, nämlich GOI. Ich habe auch wieder KI für euch mitgebracht, zumindest eine kleine Sache, die jetzt diesen Monat rumflog, nämlich ein internes Google-Dokument, was geleakt wurde. Und dort ist der Titel We have no moat and neither does OpenAI. Also moat im Sinne von ein Burggraben, ne? Irgendwie etwas, was uns irgendwie schützt vor der Konkurrenz, vor den fiesen Angreifern, die uns unsere schöne Burg wegnehmen wollen. Und Google meint, wir haben hier gar keinen Burggraben und OpenAI auch nicht. Das sind ja so die... Ja, vielleicht so Google, einer der großen Player, die halt schon länger in dem Business drin sind, die schon an solchen Sprachassistenten und sowas rumgebastelt haben, schon seit Jahren. Und natürlich OpenAI, der neue, hippe Angreifer quasi, der da jetzt auch seine Milliardenbewertung rechtfertigen möchte und sich da jetzt irgendwie eine Position aufbauen will, natürlich mit ChatGPT einen großen Erfolg quasi in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht hat. Ne? Das ist so das eine Produkt, was zurzeit alle kennen, was irgendwie KI heißt. Und in diesem Google-Dokument wird jetzt das Argument aber ausgebreitet, dass offenbar die Entwicklung bei diesen, ja, insbesondere bei diesen Text-KIs gerade so schnell läuft, wie das auch schon bei dem Bilderzeugungssystem vorher der Fall war. Es gab halt irgendwie zuerst dieses System DALL-E von Google, was halt ja ein proprietäres System ist, was halt nur über Google selber verfügbar war. Und kurz darauf gab es dann schon diese Modelle Stable Diffusion, Midjourney, die wir auch schon beschrieben haben in der August-Folge ausführlich, die dann Open Source verfügbar sind. wenn man natürlich von den ganzen rechtlichen Fragen und so absieht, aber quasi die Technologie und die Datensätze, die sind in weiten Teilen halt öffentlich verfügbar. Und dieses interne Strategiedokument dort, sie macht eine ähnliche Vorhersage dafür, was passieren wird mit diesen Texterzeugungsmodellen, diesen GPT-Systemen, dass die eben auch genauso auf die gleiche Art und Weise ein öffentliches Gut werden oder zumindest ja, frei verfügbar. Und das ist ja zum Beispiel mit dem Llama-Modell, was von Facebook geleakt wurde, auch schon passiert so ein bisschen. Da hat auch so ein bisschen eine kambrische Explosion eingesetzt. Und dementsprechend hätten wohl diese Technologieführer natürlich keinen Heimvorteil. Und das ist dann, wie gesagt, natürlich ein internes Dokument, was dann bedeutet, so quasi, Leute, wir müssen uns mal Gedanken machen, wir können uns nicht auf unseren Pfründen ausruhen.
Aber das erinnert mich irgendwie, wie sich in den 99er Jahren Google auf einmal gegenüber Alta Vista durchgesetzt hat. Das ging auch viel zu schnell. Also hat da Google einfach nur Angst, dass sie überholt werden?
Naja, na klar, ne? So werden solche Monopole immer zu Fall gebracht. Ne? Ich glaube, IBM war sich ja nicht bewusst, wie relevant irgendwie die Wahl des Betriebssystems für ihren IBM-PC war.
Ja, also das müsste man nochmal beobachten. Das ist echt interessant, wie Google auf einmal Muffensausen bekommt.
Ja, das ist, glaube ich, habe ich auf der Größenordnung auch noch nicht überlebt bisher, noch nicht erlebt. Überlebt sicherlich, aber noch nicht erlebt. Ich habe ja noch einen Kommentar dazu rausgegriffen, den konnte ich zum Glück noch im Webarchive finden, weil gerade als ich ihn jetzt greifen wollte, war die entsprechende Webseite leider down. Aber ich habe den, wie gesagt, über das Internetarchive gefunden. Das ist jetzt auch eine Seite, wo man gerne mal hinspenden kann, die sind viel zu unterfinanziert. Entsprechend hier verlinkt einen Kommentar, wo jemand sagt, naja, KIs als solches ist ja gar nicht ein Produkt. Also jetzt gerade sehen wir das halt, dass ChatGPT so quasi so ein Household Name ist, so ein bekannter Markenname, irgendwie so ein Produkt, was Leute verwenden, aber perspektivisch wird sowas gar nicht ein einzelnes Produkt sein, so wie die Google-Suche, sondern es wird sich in Dinge integrieren, die schon wie als Funktion existieren, oder es werden halt Produkte werden, die das halt intern als Basistechnologie haben. Also so wie auch keiner bei FFmpeg als ein verkaufbares Produkt nachdenkt, sondern das ist halt so eine Basistechnologie. Und das sieht man auch schon so ein bisschen, zum Beispiel Microsoft Office hat mir das ja schon beschrieben, dass da jetzt Funktionen eingebaut werden, dass irgendwie, ja, so wie Karl Klammer damals, möchten Sie einen Brief schreiben, so dementsprechend, wenn man jetzt irgendwie gerade einen kleinen Werbeflyer oder sowas macht, dass einem dann automatisch Bilder generiert werden können, also dass diese Funktion in ein bestehendes Produkt integriert wird. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann liegt der Vorteil wieder bei den Großen, weil sie halt schon die Marktmacht haben, solche Produkte tatsächlich unter die breite Masse zu bringen und in Anwendung zu bringen. Wenn jetzt irgendwie OpenAI sagt, wir bringen so ein neues ChatGPT raus, das müssen die Leute halt erstmal anwenden. Aber wenn Microsoft Office sagt, wir machen hier so ein Update und plötzlich gibt es solche Funktionen, die werden prominent platziert in der Oberfläche, dann haben sie halt potenziell innerhalb von wenigen Tagen, Wochen Millionen und Milliarden von Kunden, ohne groß irgendwie was dafür getan haben zu müssen.
Die Frage ist halt auch, wie sehr ChatGPT schon das Internet gecrawlt hat, weil sonst würde ich mir nämlich wünschen, dass auch eine Suchmaschine so ein bisschen Public Knowledge wird und in die Public Domain übergeht. Also Google, du kannst gerne deinen Algorithmus genauso Public Domain setzen.
Tja, das wäre interessant, ne? Ich meine, das klassische Gegenmittel ist natürlich, dass Google ihren Algorithmus nicht komplett öffentlich machen können. Oder ich meine, das PageRank ist ja ein wissenschaftliches Paper, das kann man sich angucken, weil das natürlich auch schon von vor 25 Jahren. Das Argument von Google ist ja auch zum Beispiel, dass man eben nicht diesen ganzen Algorithmus öffentlich machen kann, weil es eine große Menge von Leuten gibt, die natürlich alle Lücken in diesem Algorithmus ausnutzen möchten. Also so wie ja auch Gesetzestexte, dadurch, dass sie frei öffentlich zugänglich sind, dann irgendwie angegriffen werden können. Und man kann die Schlupflöcher darin suchen, um dann irgendwie doch nicht so viel Steuern zu zahlen, wie eigentlich der Gesetzgeber vorgesehen hatte und solche Sachen. Und das hat man natürlich bei diesen Suchmaschinen ebenfalls, dass dann irgendwann die Leute verstehen, nach welchen Mustern irgendwie so ein Algorithmus Dinge bewertet. Dann gehen die Search Engine Optimization Leute los und spülen wir ihren Mistinhalt irgendwie nach oben, nur weil das halt die Metrik erfüllt, die gerade irgendwie die wichtige ist. Und dann wird wieder der Algorithmus nachgesteuert auf der anderen Seite.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man die dann durch einen durch Software ersetzen können.
Die SEO-Leute?
Ja, weil wenn der Algorithmus dann öffentlich ist, dann...
Ja, so, wir haben einfach so eine KI, die den Algorithmus irgendwie verbessert und die andere KI, die SEO verbessert, und dann können wir uns irgendwann einfach so wie so ein Abrüstungsabkommen vielleicht darauf einigen, dass wir einfach alle die irgendwie die Leistungsfähigkeit unseres Algorithmus reduzieren und dann alle so ein bisschen Rechenkapazität stehen lassen, damit man irgendwie schön mutually assured destruction machen kann.
Na, vor allen Dingen wäre das Interessante, dass mir auf einmal diese SEO-Experten erzählen, was sie da machen, weil meistens halten die ja die Hand auf und sagen, gib mir mal 1000 Euro und dann optimierst du das, aber was er genau macht, erzählt er mir nie. Also zum Schluss gibt er drei Worte irgendwo ein und ich habe nichts davon. Also es ist halt sehr schwer auch nachzuvollziehen, was die machen.
Ja.
Das ist dann halt Multiple Assured PageRank.
Ja. Sehr gut. Ich habe hier noch eine weitere News und die ist ein bisschen größer, die habe ich jetzt als eigenen Abschnitt platziert. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir das als ganzes Thema machen, aber es reicht, glaube ich, erstmal für eine kurze Einführung in das Thema, weil es jetzt im letzten Monat insbesondere habe ich so ein paar Meldungen in Folge dazu gesehen und dachte so, wir müssen vielleicht nochmal anreißen, was es kurz heißt, dass das so ein Bewusstsein da ist, wenn dann die Einschläge vielleicht näher kommen, auch bei euren Bekannten und sowas und Verwandten, die dann fragen, hier, Google hat gesagt und so weiter und können wir nicht mal und so weiter, nämlich Passkeys. Also wir kennen ja Passwörter, wir kennen auch Passphrases, was dasselbe ist, und länger. Und Passwörter haben ja bekanntermaßen Probleme. Die sind, entweder sind sie leicht zu knacken und dadurch nutzlos. Das kennt man ja so, das häufigst benutzte Passwort ist Password oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sowas. Das ist ja nicht so optimal. Und dann sagt man den Leuten, ja gut, ihr müsst stärkere Passwörter verwenden. Und dann kommen dann ja meistens dann sogar noch diese Webseiten dazu, die irgendwelchen schwachsinnigen Beschränkungen machen. Da muss ein Sonderzeichen irgendwo drin sein oder sowas. Anstatt einfach zu sagen, wie wir das immer sagen, Länge, Länge, Länge. Deswegen kommt dann da irgendwelcher Chaos raus, was die Leute sich nicht selber merken können. Irgend so ein Zeichenhaufen. Dann wird der dann halt stattdessen auf den Zettel geschrieben und kommt dann dadurch irgendwie weg oder... Die Leute werden dann faul deswegen und sagen, naja, dann denke ich mir jetzt ein starkes Passwort aus und verwende das halt überall, beziehungsweise muss ja nicht mal Faulheit sein, kann auch sein, dass man sich einfach wirklich keine 100 verschiedenen Passwörter merken kann für die ganzen Seiten, die man so besucht. Also verwendet man die irgendwie wieder und das heißt dann, wenn dann mein Passwort im Kaninchenzüchterforum rausgetragen wird, weil das leider von jemandem nur so halbtags betrieben wurde, der nicht so richtig darauf geachtet hat, irgendwie rechtzeitig Updates einzuspielen, solche Sachen. Wenn dann da das Passwort rausgetragen wird, und das ist leider dasselbe wie für mein E-Mail-Postfach und mein Bankkonto, dann habe ich eventuell ein Problem. Das sind alles Probleme von Passwörtern. Wir kennen ja klassischerweise Passwortmanager, die helfen. Also die Idee, dass man eine Software hat, wo alle verschiedenen Passwörter drin gespeichert sind, die alle stark sind. Und ich habe dann nur so ein einziges Passwort, um das Ding aufzusperren. Das ist eine gute Sache, soll man unbedingt machen. Aber wenn man realistischerweise, wenn man auf die Sache raufguckt, sieht man auch nach Jahrzehnten, ist die Verbreitung immer noch nicht gut genug. Ich hatte mal geguckt, KeePass war auch tatsächlich von 2003, also 20 Jahre allein die Software. Also es sind definitiv schon Jahrzehnte, die es Passwortmanager gibt. Und ist nicht in der breiten Masse angekommen, muss man leider sagen.
Wobei, wenn du jetzt 2003 sagst, da erinnere ich mich auch an ein bisschen ein ganzes Stück nach 2003, wo es auch deutliche Sicherheitsschwankungen bei irgendwelchen Passwortmanagern gab. Also
ja, gut. Das ist der traurige Zustand der IT-Sicherheit allgemein, aber ja.
Ich erzähle meinen Kunden immer, dass das beste Passwort ist das, was man sich nie merken kann, weil das merkt sich ja der Passwortmanager.
Ja, genau.
Da gucken die mich immer ganz komisch an.
Ja, genau. Ne? Das ist ja die Sache. Ich sehe das ja auch, wenn ich mir beim MDR bin, so im Prinzip alle 6 Monate können wir in dem Ratgeber-Segment wieder über Passwörter reden, weil ist einfach immer wieder aktuell, es kommen immer wieder Fragen dazu und es ist immer ein Problem und es gibt noch keine massentaugliche Lösung offenbar. Wie gesagt, Passwortmanager helfen. Eine andere Sache, die auch hilft, sind Hardware-Tokens. Wie gesagt, auch nicht alltagstauglich, oder nicht massentauglich, aber dazu kommen wir dann gleich noch, wie es dann gehen könnte. Hardware-Tokens sind die Idee. Wir haben ja diese asymmetrische Verschlüsselung in der Kryptographie. Also diese Idee, ich habe einen Schlüssel aus 2 Teilen. Mein privater Teil, der ist der, den nur ich verwende, und der öffentliche Teil, der ist den alle anderen kennen. Und dann kann man damit interessante Dinge machen. Also ich kann mit dem privaten Schlüssel eine Nachricht erzeugen und dann können andere mit dem öffentlichen Schlüssel überprüfen, dass es tatsächlich von mir erstellt wurde. Also dass das halt nicht von jemand anders kommen kann. Und das kann man zum Beispiel halt verwenden, indem halt mir eine Webseite irgendwie Instruktionen gibt, hier irgendwie zum Anmelden, mach mal mit deinem privaten Schlüssel mal eine Operation mit folgenden Eingabedaten und schick uns dann das Ergebnis. Und dann können die das dann, weil die von mir den öffentlichen Schlüssel haben, überprüfen, dass ich das wirklich war gerade. Und dementsprechend sagen, ja, das ist wohl der Cyril, wir können ihn hier mal irgendwie in seinen Account reinlassen. Und natürlich ist die Frage, wie man diese privaten Schlüssel sicher aufbewahrt. Und da ist eben diese Idee bei so einem Hardware-Tokens, dass es halt so ein extra physikalisches Gerät ist. Also ja, wie so eine Chipkarte zum Beispiel. Das ist ja genau dasselbe Prinzip, wo dieser private Schlüssel drin gespeichert ist. Und man kriegt den da auch nicht ohne weiteres raus, ohne größere Mühen und elektronisches Equipment. So dass man dann darüber zeigen kann, quasi, wenn jetzt diese asymmetrische Verschlüsselung funktioniert hat, dann hat tatsächlich die Person, die da gerade irgendwie kommt, diese Chipkarte bei sich. Und das ist dann ein zusätzliches Zeichen dafür, dass das tatsächlich die Person ist, die sich da anmelden will. Also wenn ich dann halt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mache und sage, ich habe mein Passwort angegeben, okay, der weiß was die Person wissen muss und er hat sein Hardware-Token geprüft, das heißt, er hat auch was die richtige Person haben sollte, dann könnte es wohl wirklich sein, dass es sich um die richtige Person handelt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als nur mit dem Passwort oder nur mit dem Token.
Naja gut, aber bei Passkeys wollen wir ja jetzt dahin, dass wir eben kein Passwort mehr brauchen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, in der aktuellen was jetzt gerade sozusagen populär ist und ausgerollt werden soll, ist es ja auch eher nicht so ein Hardware-Token, sondern er besitzt ein Google-Telefon oder ein Apple-Telefon.
Ja, genau. Wie gesagt, Hardware-Tokens helfen halt auch.
Ich würde hier nochmal reingrätschen, weil hier fehlt natürlich noch eine essentielle Sache, die wir noch nicht besprochen haben. Weil wir haben ja Passwörter, das ist ja schön, aber wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, ist 2FA. Und 2FA ist natürlich relevant, auch für Passkeys, weil das natürlich das Ganze noch ein bisschen sicherer macht und auch vieles von diesen Problemen, die wir vorher besprochen haben, wegnimmt. Weil dann habe ich ja genau dasselbe. Ich habe halt ein zweites, einen zweiten Faktor, dieses Telefon oder sowas oder eben so ein Ubi oder Nitro-Key oder sowas, mit dem ich mich dann ausweisen kann.
Ja genau, das ist ja, was ich gerade schon beschrieben hatte. Ne? Ich hatte beschrieben, dass quasi Passwort und Hardware-Token zusammen eine größere Sicherheit sind als nur eins von beiden.
Genau, also ich wollte da gerne auch nochmal einen Spruch für TOTP machen, weil das haben wir viel zu wenig Seiten implementiert. Das ist einfach sehr schön. Ich habe das jetzt neulich gemerkt, mir ist das Telefon halt kaputt gegangen, also das Display kaputt gegangen, man konnte sich nirgends mehr einwählen. Dadurch, dass ich aber an vielen Seiten TOTP hatte, konnte ich einfach die Keys wieder zurückspielen auf dem neuen Handy und konnte das ohne Probleme weiter benutzen.
Ja gut, das heißt natürlich, dass du auch ein Backup von deinen Keys haben musst dafür, ne? Und da kommt man halt wieder in das ganze Problem. Ja, es besteht halt das Risiko des Diebstahls oder Verlustes, ne? Also wenn ich halt so ein Hardware-Token habe, wie so eine Chipkarte oder so ein YubiKey, dann ist natürlich das Problem, was passiert, wenn das Ding gestohlen wird. Wie habe ich denn eine Zurücksetzroutine? Und wenn das dann halt sowas ist, wo ich quasi auch wieder nur irgendein Passwort oder sowas eingebe, um es zurückzusetzen, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse verwende, die dann vielleicht mit dem Passwort geschützt ist. Oder ich habe dann halt irgendwie ja solche, die Codes irgendwo exportiert oder ich habe für irgendwelche anderen 2FA-Systeme irgendwelche Codes, mit denen ich das zurücksetzen kann, dann ist das auch wieder irgendwas, was ich sicher speichern muss. Und wir waren ja gerade schon bei dem Problem, dass eben die Leute meistens kein Passwort verwendet haben, wo das sicher gespeichert ist.
Also. Was jetzt sicherlich für die Allgemeinbevölkerung vielleicht nicht das größte Problem ist, aber bei den Hardware-Token würde ich auch gern darauf hinweisen, dass die halt zum Teil zumindest das Problem haben, dass die halt sozusagen separat für sich funktionieren und der freundliche Beamte an der komischen Grenze, die dann halt auch mal in seinen Laptop stecken kann, auch wenn ich ihm das Passwort nicht eingeben will.
Ja, genau. Und ja, wie Wasmold auch schon sagte, ne, die Verbreitung ist nicht allzu weit, ja, sowohl bei den Nutzern als auch bei den Webseiten, die es unterstützen, genauso wie mit dem TOTP halt leider auch. Und das sind alles so ein paar Probleme. Es gab auch eigentlich schon von der FIDO Alliance, also so eine Industrieinteressengruppe von Unternehmen, die sich halt für sichere Authentifizierung interessieren, gab es schon mal so einen Anlauf, halt so sichere Authentifizierung ins Web zu bringen mit dem Standard Web Auth N. Und da geht es quasi darum, dass der Browser dieser Authentifizierungsschritt an das Betriebssystem abgeben kann und dann da zum Beispiel so etwas wie so ein YubiKey erkannt werden kann oder zum Beispiel ein, wenn man das mit Biometrie eingerichtet hat, ein Fingerabdruckleser im Gerät verwendet werden kann, um diese Authentifizierung durchzuführen. Also, dass man sich auf einer Webseite anmelden will und hat vielleicht Benutzer noch ein Passwort eingegeben und dann kommt halt diese zweite Abfrage mit dem WebAuthN, wo dann so ein Betriebssystem der Log hochkommt und sagt, jetzt mal bitte den Finger auf den Leser rauflegen und dann wird das bestätigt und dann geht's weiter. Hatte ich auch schon mal im Firmenumfeld mal eingesetzt, ist ganz angenehm, so als es ist nicht so nervig, wie immer erst so einen Token rauskramen zu müssen. Es hat natürlich einen Appeal, auch wenn natürlich Biometrie, die bekanntermaßen die Probleme hat, die sie halt so hat, aber sei es drum. Und darauf aufbauend gab es dann im Mai 2022 das erste Mal, wo dieser Begriff Passkeys verwendet wurde, eine Initiative von dieser FIDO Alliance, so einen neuen Standard, eben diese Passkeys einzuführen. Die Idee, dass man diese Token, dass man diese privaten Schlüssel nicht in Tokens drin hat, also in irgendwelchen extra Geräten, die die Leute halt im Zweifel zwar nicht haben, sondern die haben sich gesagt, hier, diese Leute haben alle Telefone heutzutage, lass uns doch die privaten Keys da reinpacken. Oder meinetwegen auch in so ein Notebook, in so einen sicheren Speicher wie so ein TPM oder sowas, was ja auch in, ja, im Prinzip in allen modernen Geräten in irgendeiner Form verbaut ist, also sowohl in Telefonen als auch in Notebooks und eventuell teilweise auch PCs und so weiter. Und dafür gab es dann so einen Push. Und da ist dann so quasi die Idee, wenn ich mich anmelden will, ja, mache ich wahrscheinlich auch vielleicht initial Benutzer ein Passwort, aber vielleicht sogar ohne das Passwort. Ich gebe dann wie nur meinen Benutzernamen oder meine E-Mail-Adresse an und dann weiß dann der Anbieter, wo ich mich mir anmelden möchte, aha, der hat bei uns so einen Passkey hinterlegt, also so einen öffentlichen Schlüssel oder vielleicht auch mehrere irgendwie zur Sicherheit. Und ich weiß auch irgendwie, wie ich diesen Passkey mir erreichen kann, indem ich durch den Betriebssystemhersteller durchgehe und dann zum Beispiel sehe, das ist ja ein Passkey, der von einem Apple-Gerät ausgestellt wurde. Also geht er zu Apple, sagt dann so, hier, wo finde ich denn den? Und Apple hat natürlich eine Verbindung zu jedem Apple-Gerät, was irgendwo in der Welt rumlungert gerade, weil die sowieso alle den ganzen Tag nach Hause telefonieren. Also kann man dadurch auch irgendwie die entsprechende Authentifizierungs-App erreichen, die da auf dem Telefon läuft oder die im Betriebssystem einfach eingebacken ist, wo dann der entsprechende private Schlüssel dazu drin ist, also eben dieser Passkey. Und dann kommt auf dem Telefon halt so eine Meldung, ja, hallo, du willst dich hier gerade bei Amazon oder was auch immer anmelden. Wenn das richtig ist, dann bestätige das mal bitte hier mit deiner PIN oder deinem Fingerabdruck oder was auch immer. Und sobald das dann alles passiert ist, geht dann natürlich das Signal zurück, dass das alles seine Richtigkeit hat und die Anmeldung auf dem PC geht dann halt weiter. Also vielleicht so ein bisschen, wie man das auch schon von so Bank-Apps kennt. Also meine Bank hat mich jetzt auch irgendwann mal mit leichter Gewalt auf eine Bank-App umgestellt von reinen Chiptan-Verfahren. Und jetzt jedes Mal, wenn ich mich mit der Bank anmelde vom PC, dann kommt halt auch so, ja, wie du hast jetzt hier dein Passwort und dein so weiter richtig eingeben. Jetzt guck mal auf dein Telefon, da ist jetzt eine Benachrichtigung, da muss ich da einmal nochmal OK klicken. Und dann bin ich in meinem Konto drin und dann habe ich auch wieder diese zwei Faktoren dargestellt. Ich hatte halt ein Passwort, also was ich wusste. Und ich habe dann eben diese Handy-App, die ich habe, also das Telefon.
Naja, er hat jetzt für mich zwei Probleme, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Also einerseits bei Hardware oder was ich halt gerade beschrieben habe, wenn das Telefon jetzt kaputt ist, bin ich überall ausgeloggt. Also ich brauche irgendeine Möglichkeit, ein Backup von den Passkey zu machen. Und das fehlt mir jetzt halt noch in der Beschreibung. Das ist das Erste. Und die zweite Anmerkung, die ich habe, es gehen natürlich alle Daten schön zu Big Five. Und Big Five weiß, ja, wann ich mich bei meiner Bank anmelde oder bei einem CCC beim VOG anmelde oder sowas. Und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht.
Ja.
Na, also dein erstes Problem, das ist ja gelöst, weil deine Passkeys sind ja bei den Big Five.
Genau, die sind ja in der Cloud synchronisiert. Das ist dann halt der wesentliche Punkt hier. Das ist ja die glorreiche Idee. Ne? Mensch, ist ja egal, wenn dein iPhone kaputt geht, weil deine Passkeys liegen ja sicher, ganz sicher auch hochgradig Military Grade verschlüsselt, auch in der iCloud drinne, können dann da wieder rausgeholt werden und da kommen die Geheimdienste definitiv nicht ran oder Strafverfolgungsbehörden, wenn sie das wollen. Irgendwie. Das ist die Lösung, die dann halt da beschrieben wird und die Apple dann schon in iOS 16 implementiert hatte. Die anderen sind dann noch so ein bisschen träger dabei. Der Grund, warum ich es jetzt dieses Mal reingenommen hatte in die News, ist, weil jetzt diesen Monat auch die News kam, dass Google jetzt ab sofort Accounts erlauben möchte, die nur noch mit Passkeys funktionieren und ganz ohne Passwörter. Also ja, wo man sich dann halt nur noch über das angemeldete Android-Telefon anmelden kann und gar nicht mehr über ein Passwort. Und dementsprechend, naja, soll halt dieses nicht so sichere Passwort eliminiert werden aus der ganzen Sache. Eben gegen den Preis der erhöhten Abhängigkeit von Google als Anbieter.
Aber tue ich dann das Ganze nie wieder zurückrollen, indem ich wieder bloß noch einen Faktor habe, nämlich bloß noch das Telefon, was ich hacken muss?
Ich glaube, das Argument, was die bringen an der Stelle, ist, dass es halt ist das Telefon, was du hast und dann hast du dort noch einen biometrischen Sensor drin und damit hast du auch noch etwas, was du bist. Und das ist dann der zweite Faktor. Die Probleme mit Biometrie als Authentifizierungsfaktor haben wir ja schon öfter mal beschrieben. Ich verweise auf media.ccc.de auf alle Vorträge von Starbuck, wie ungefähr immer.
Und hast du dir die Spec mal durchgelesen? Kann ich das also auch in meine Nextcloud schieben oder muss das bei Big Five sein?
Ich habe geguckt, also die Spezifikationen hier sind verlinkt im Pad. Zumindest die Seite mit den Spezifikationen, der Teil, bei dem sie sich ausschweigen, ist tatsächlich der Teil mit dieser Synchronisation zum Cloud-Anbieter. Das ist dann wahrscheinlich einfach ja je nach Ökosystem. Da gibt es auch keinerlei Interoperabilität. Also ich kann da nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt hier meine ganzen Passkeys in meinem Google-Konto drin und möchte jetzt gerne zu Apple wechseln oder zu Microsoft oder zu was auch immer. Das ist einfach nicht vorgesehen.
Na, ich glaube,
also noch mehr Login.
Aber wie ich das verstanden habe, ist das, glaube ich, in dem Standard schon vorgesehen, aber es gibt noch keine sinnvolle Implementation, die man benutzen kann.
Ach so. Na gut. Dann, also das können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob da noch irgendwas kommt. Ich bin da vorsichtig skeptisch. Ich habe hier so als Einschätzung aufgeschrieben am Ende in den Notes. Also ich sehe schon, was dann wie die Intention ist. Das ist jetzt nicht einfach nur so eine komplette Login-Strategie ohne irgendwas. Ich glaube schon, dass die Leute, die daran arbeiten, bei den großen Tech-Konzernen, das aus nicht unbedingt komplett schlechten Motiven tun. Denn es ist ja nun wirklich so, dass halt viele Passwörter einfach sowas sind wie Markus123 oder was auch immer. Ne? Das weiß ich auch ja durchaus aus dem eigenen Umfeld teilweise. Und wenn man solche Passwörter hat, dann ist tatsächlich so ein Passkey wahrscheinlich ein Fortschrittenlevel von Sicherheit, was man wie so kriegen kann. Und natürlich für jemanden, der schon irgendwie eine gute Security-Posture hat, der schon einen Passwortmanager mit Hardware-Tokens und so weiter hat, wird das eher ein Downgrade sein. Da ist es dann nicht so zu empfehlen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen naiv, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende ein Gewinn für Nutzer von Hardware-Tokens ist, weil, wie wir ja vorhin gesagt hatten, die sind nicht allzu weit verbreitet in der Unterstützung. Also ich kann die nur in wenigen Seiten tatsächlich verwenden, genauso wie mit TOTP auch. Wird das nicht wirklich nativ unterstützt von vielen Diensten? Dieser Passkey-Standard hingegen setzt auf diesem WebAuthn auf. Das heißt also, die Dienstanbieter müssen dieses WebAuthn implementieren dafür. Und das gibt dann im Prinzip die Möglichkeit, dass es dann auch für YubiKey und NitroKey und so weiter interessant ist, die auch dieses WebAuthn unterstützen in irgendeiner Form durch Betriebssystemerweiterungen, die mitbringen.
Insgesamt hätte ich ja zu den Tokens nochmal einen kleinen Rant. Die haben ja alle immer zu wenig Speicher. Warum kriege ich da immer bloß irgendwie 16 Keys rein oder sowas? Das ist eher schwierig. Ich will da ein bisschen mehr rein haben. Also ich habe hier Keychains, die sind einfach mal auch mehrere tausend Passwörter groß. Also.
Ja, vielleicht ist da die Erwartungshaltung, dass du dann deinen Passwortmanager hast, den du damit entsperrst. Und dann ist das halt nur das eine Masterpasswort, was du absichern willst.
Naja, aber ich will unter Umständen mich an verschiedenen Geräten anmelden und dann brauche ich halt wieder überall erst die Cloud und ich habe auch Geräte, die offline sind und
Ja, das ist offensichtlich ein bestehendes Problem. Damit sind wir erstmal mit den News, glaube ich, durch und ich würde euch in eine kleine Musik verabschieden. Mol, wir werden dich nicht hören können, während die Musik läuft und wir hören uns wieder in 3 Minuten 47. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit Underground Massive bei Throw Panda Bat. Und das ist auch schon ein Hinweis auf das Thema, was dann kommt.
So, die Musik lädt noch. Wir haben wieder mal technische Probleme, wie sollte es auch sonst sein im Penta-Radio. Aber wir haben jetzt einen Audio-Player.
Und warum sollte es auch einfach gehen?
Nee, also wir sehen, dass es läuft, aber wir hören leider nichts. Das ist ein Problem.
Sehr gut.
Ich mache einfach so lang. Na, 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 na. Und ihr könnt überlegen, was das Thema der Sendung sein könnte.
aber.
Ansonsten spielt es mal von der Bestseite ab, vielleicht.
So, warte mal, hier gibt es doch diesen.
Ja, wir probieren einen anderen Musikplayer.
Par l'appel d'un kick régulier, nous étions réunis près d'un bled paumé. Arrivée progressive à grappe de 10, les rangs grossissaient la nuit. Court, une meute de kleps aboie sur le côté. Les gerbes orbe de feu, d'un cracheur titubant, flashs infernaux qui rythment ma transe. Les infrabasses grondent, rebondissent contre les mâchoires crispées qui peinent à se détendre. Le rythme s'insinue, le rythme s'étend. Le beat machinal guide mes bras, mes jambes. Mécanisme incontrôlable qui s'empare de moi. L'armée des zombies se réveille d'un même pas. Frappe l'air en même temps, frappe l'air en même temps, mes yeux. Brûlent mon corps, s'oublie, le noir m'envahit, le noir m'envahit. Mon corps réagit au rythme qui s'emballe. Comme bercé par la basse éteinte, je me laisse plonger au pays des merveilles. Berceuse brutale, cantine létale, je me sens Alice, je me sens à l'ouest. Moins ceci dit que d'autres qui m'entourent. Tweedledee danse, Tweedledum hurle, il se sent grandir et ne peut s'arrêter. Mange-moi, mange-moi, tu ne sais pas qui te mangera. Mange-moi, mange-moi, tu ne sais pas qui te mangera. Mange-moi, mange-moi, tu ne sais pas qui te mangera.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Der Tisch steht bei 75 Zentimeter und auf der anderen Seite des Tisches sehe ich unseren Gast heute, nämlich Billy.
Hallo.
Und du beschäftigst dich, anders als man es vielleicht von meinem Plug eben vermuten könnte, nicht mit Batman, sondern mit dem Tier, den Fledermäusen.
Genau, ich studiere Ökologie in Zittau. Das ist noch etwas östlicher von Dresden und ich bin gerade im Praxissemester angekommen und das mache ich hier in Dresden in einem Planungsbüro.
Und ihr plant, wo die Fledermäuse schlafen?
Ja, so könnte man das sagen.
Lassen die sich was vorschreiben?
Die Fledermäuse nicht, aber zum Beispiel, wenn es neue Bauvorhaben gibt oder Gebäude renoviert werden, dann gibt es da durchaus Vorschriften für die Fledermäuse, weil die dort zum Beispiel Quartiere haben und dass denen da nichts passiert.
Na, sowas, ja. Ja, Fledermäuse, sind das die einzigen fliegenden Säugetiere bei uns in den Landen? Ich glaube schon, oder?
Genau, ja. Das sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Und das ist zwar sehr energieintensiv, also Fliegen ist die energieintensivste Fortbewegung, aber gleichzeitig auch die effektivste.
Ich wollte schon gleich sagen, aber gleichzeitig auch die coolste.
Ja, das auch.
Ja, wir haben hier nur so ein paar kleine Notizen darüber. Du musst mich dann ein bisschen führen darin, was du so erzählen kannst und sowas. Wir haben ja auch schon Technik aufgebaut, dass wir eventuell dann ein paar Fledermausrufe hören können, auch wenn uns wahrscheinlich unsere Sendetechnik hier, ja, mal gucken, wie das alles funktionieren wird. Also wir haben jetzt schon ja, gesagt, Fledermäuse sind fliegende Säuretiere. Warum haben die sich so entwickelt? Also was hat die Evolution entschieden, dass das irgendwie ein Vorteil ist, irgendwie Flug?
Schwierige Frage.
Ich meine, das erfordert so viele Kompromisse irgendwie, wenn man irgendwie fliegen will. Ja gut, man ist vielleicht von den ganzen Raubtieren auf dem Boden weg, ne? Das ist wie hilfreich, man kann irgendwie vielleicht Essen finden oder sowas. Obwohl die sind ja auch nicht so gut im Gucken irgendwie, ne? Das ist.
Einerseits hat man ja zum Beispiel auch so, eher in tropischen Bereichen gibt es ja zum Beispiel auch so Flughörnchen und solche Säugetiere. Aber die haben sich ja so entwickelt, dass sie eher auf Bäume klettern und sich dann von hohen Objekten herunterstürzen und dadurch große Entfernungen zurücklegen können. Aber Fledermäuse fliegen ja aktiv und dadurch müssen sie nicht erst irgendwo hochklettern und können dann viel aktiver die Beute fangen.
So können ja Beute nachstellen.
Ja, so könnte man das auch sagen. Und dann später haben sie natürlich auch eine andere Orientierung und fliegen dadurch ja auch nachts mit der Echoortung. Dadurch sind sie auch ein bisschen geschützter von Feinden und haben auch keine Konkurrenz in der Nacht.
Achso, also die. Ich hätte da mal eine lokalpatriotische Frage. Ich habe das jetzt neulich selber erlebt, dass mir so eine Fledermaus auf dem Balkon gefallen ist. Und da hat mich überhaupt interessiert, wie viele Arten gibt es denn überhaupt in Dresden hier sozusagen an Fledermäusen?
Also es gibt schon sehr viele Fledermäuse in Dresden. Genau sagen, wie viele Arten es konkret in Dresden sind, kann ich nicht sagen. Also es sind so in Europa sind es so 32, ein bisschen weniger in Deutschland. Man weiß es ja immer nicht genau, welche Fledermäuse wo Quartiere haben. Das ist immer schlecht zu sehen. Es sind natürlich auch sehr kleine Tiere. Sie sind meistens nur so 5 bis manchmal auch so 25, ein bisschen schwerer, Gramm schwer und passen meistens immer so eine kleine Streichholzschachtel. Und da sie ja nur nachts unterwegs sind, wenn wir schlafen, verstecken sie sich dann tagsüber in kleinen Spalten oder Ritzen und dann sehen wir nicht immer unbedingt, wo sie sich aufhalten oder wie viele das sind. Aber hier zum Beispiel in Dresden sind natürlich haben wir natürlich mehr gebäudebewohnende Arten. Das sind zum Beispiel die Zwergfledermäuse, die es hier ganz häufig gibt.
Wenn du jetzt sagst, dann auch zu diesem Brückenbau, diese Hufeisennase oder sowas, kann ich mich noch erinnern, wo die damals hier die Waldschlösschenbrücke gebaut haben und dann war dann auf einmal, wir können die nie bauen, weil die
Hufeisennase-Fledermaus
auf einmal, ja, genau, aufgetaucht ist.
Ja, ich habe schon gehört, das ist ein schwieriges Thema hier in Dresden.
Wir streuen heute Salz in die Wunden.
Ja, da, ja, die Hufeisennase gibt es auch in Sachsen und auch in Dresden. Mit der Brücke kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich bin ja noch nicht so lange hier in Dresden. Da weiß ich noch nicht so genau Bescheid, wie das genau damals war.
Ja, das also war bloß nochmal für die Hörer, das war so ein Politikum. Ich würde aber jetzt gerne nochmal anschließen an das, was ich vorher gesagt habe. Kannst du mir mal sagen, wie ich mich verhalten soll, wenn mir zum Beispiel so eine Fledermaus auf den Balkon fällt? Ich würde natürlich als Tierfreund der helfen wollen und ich war erstmal ein klein wenig verwirrt und musste erstmal ganz viel im Internet googeln, was ich machen soll und wie ich machen soll. Kannst du das vielleicht einfach hier mal erklären, was passiert, wenn mir fällt so eine Fledermaus runter, die hat, was weiß ich, also in dem Moment, das sah so aus, wie es hat ein Vogel drauf gekackt oder sowas. Die konnte halt nicht mehr fliegen, die ist immer rumgehupst und ist dann aber auch irgendwann sozusagen ins Gras runtergehupft und verschwunden. Wir haben sie dann nicht mehr gefunden nach einer halben Stunde Suchen. Genau.
Naja, es kann natürlich auch immer mal passieren, auch dass die mal in ein offenes Fenster abends fliegen und dann am nächsten Morgen da sind. Da kann man die erstmal behutsam in eine Box machen, also in so eine Pappkiste vielleicht und da so ein Tuch oder ein kleines Handtuch drunter legen und vielleicht ein bisschen kleines Schälchen Wasser mit reinmachen und gucken, dass das nicht luftdicht abgeschlossen ist. Und dann könnte man mal gucken, ob sie dann am Abend wieder besser geht und sie dann freilassen, wenn es dann dunkel wird, weil bei Tag ist sie vielleicht ein bisschen verwirrt oder wenn man sie jetzt einfach nur auf dem Balkon liegen lässt, dann kommen natürlich auch Raubtiere, die sie fressen, sowas wie Katzen und so weiter. Wenn sie dann aber jetzt eher geschwächt wirkt oder dann nicht weiterfliegen möchte, dann gibt es auch, ich sag mal, die Profis, die man dann anrufen kann, die kümmern sich dann auch um die Tiere und zum Beispiel vom NABU oder bei unserem Planungsbüro, wir haben dann auch ab und zu Fledermäuse nöten, könnte man sagen, die wir dann auch aufnehmen und die werden dann auch gepflegt und ja, dass es denen dann später wieder besser geht.
Wenn du sagst, dein Planungsbüro, das ist dann das Umweltamt oder?
Das ist das Planungsbüro Chiroplan. Die sind etwas westlich vom, ich glaube, das heißt hier, das ist der große Garten.
Ja, das ist der große Garten in der Innenstadt. Ich weiß
genau, nicht, wie da, also da soll, ist ja. So ein, der große Garten, genau, und dann leicht westlich davon sind wir da ungefähr angesiedelt.
Ja. Und, also ich muss sagen, ich habe das auch gefunden im Internet, diverse Nummern, ich habe alle angerufen, ich habe bei niemandem jemanden erreicht. Also bei diesen Notfallnummern sozusagen für...
war das vielleicht am Feiertag letzte Woche?
Nee, das war vor einem Monat. Es war auch ein Wochenende, es war auch ein Sonntag. Also.
Ja, ja.
Ich denke, da können wir bestimmt nachher nochmal was verlinken.
Also wir hören auf jeden Fall raus, Fledermäuse achten nicht auf Wochentage in ihrer Aktivität. Das ist natürlich gefährlich. Ja. können Fledermäuse überhaupt irgendwas sehen oder machen die alles mit dem Echolot?
Manche Leute denken ja, wenn sie dann von der Echoortung hören, dass die nur sich mit der Echoortung orientieren und deswegen vielleicht auch nachts unterwegs sind, weil sie gar nicht sehen können, aber die können auch genauso
gut. Also gut, sie müssen natürlich unterscheiden können, ob gerade Nacht ist, ne?
Natürlich, genau. Aber sie können auch genauso gut sehen. Aber zum Beispiel nachts haben sie ja keine Feinde. Aber sie sehen genauso gut, ob es jetzt irgendwo hell ist oder was da vor ihnen ist. Und sie könnten sich auch tagsüber bewegen oder uns sehen. Ja.
Also der gleiche Grund, warum ich dann lieber nachts spazieren gehe, weil dann sind nicht so viele Autos und alles auf der Straße und es ist alles ein bisschen ruhiger und entspannter und so weiter. Und
genau, da muss man sich einfach besser essen.
Ja, genau.
Wohingegen ich denke, dass es im Tierreich ein bisschen andersrum ist, oder?
Das kommt da ja.
Das ist eher Nachts-Action.
Auch, aber es gibt ja auch viele Tiere.
Also wenn du mit Tierreich Katzen meinst, dann vielleicht ja.
Na, da gibt es ja die unterschiedlichsten Tiere, die auch sehr nachtaktiv sind, aber genauso viele auch, die tagsaktiv sind.
Also bei uns kommt hier auch immer mal ein Igel vorbei, also Katzen, also man sieht da eine ganze Menge.
Ich meine, das ist aber auch so ein Gutteil, dass halt die Spezies, die sich hier in der Stadt ausbreiten, halt die sind, die nachtaktiv sind, weil halt nachts nicht so viel los ist von Seiten der Menschen. Ne? Dass wenn du jetzt tagaktive Tiere hast, die hätten dann natürlich mit den ganzen Leuten zu tun, den ganzen Menschenverkehr und Autoverkehr und sowas alles und sind dann dadurch ja vielleicht hinreichend vergrämt, während die nachtaktiven Tiere da nicht so sehr vergrämt werden.
Und natürlich haben wir natürlich...
Also ich hätte auch noch zwei Noob-Fragen, genau. Das eine ist eine technische und das andere ist so ein bisschen eine Standardfrage.
Ja, los.
Gut, dann gehe ich mal los. Also ich würde mal mit der normalen Frage anfangen. Was genau essen die, also was ist die, steht auf denen ihren Nahrungsplan? Auf den? Also ich weiß, dass es, glaube ich, Fleischfresser sind, aber holen die sich auch mal eine Ratte? Oder, also das sind kleine Tiere, also da essen dann halt 15 dran, was weiß ich. Essen die Aas und so weiter und so fort? Also das wirst du uns hoffentlich jetzt erzählen können.
Nee, also bei uns essen die nur Insekten und so eine Ratte, die ist ja auch schon ziemlich groß oder eine Maus, so eine andere Straßenmaus, sage ich mal, die ist ja auch schon ziemlich groß und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Fledermaus nur so Streichholzschachtel groß ist und 15 Gramm wiegt, dann die stürzen sich ja jetzt auch nicht auf, würden sich ja nicht auf eine Ratte stürzen und dann die gemeinsamen Anlagen, die fliegen ja, die fangen ja eher Insekten zum Beispiel im Flug. Deswegen zum Beispiel auch die Echoortung, denn das funktioniert ja mit Ultraschall. Und wenn zum Beispiel Insekten fliegen, dann beim Flügelschlag geben die auch Ultraschallgeräusche ab und das können dann auch die Fledermäuse hören. Oder manche Fledermäuse, die fangen auch Insekten, die am am Boden krabbeln, aber da sind sie auch nur ganz kurz da, fangen, ich sag mal, den ganz kleinen Käfer und sind dann wieder weg. Und die würden sich jetzt nicht irgendwie am Boden auf größere Tiere stürzen. Das wäre auch viel zu schwer für die.
Also würden die sich auch mal so einen Tauwurm holen? Also ich habe ja als Angler, da wissen wir, dass die auch mal richtig groß sein können, so ein Tauwurm.
Eher nicht, denn der fliegt natürlicherweise nicht durch die Luft und krabbelt jetzt auch nicht auffällig am Waldboden entlang. Aber wenn wir jetzt geschwächte Fledermäuse haben, dann füttern wir die zum Beispiel auch mit Mehlwürmern. Das ist dann am Anfang immer ein bisschen neu für die Fledermäuse, dann nehmen die das nicht unbedingt an, aber dann mit der Zeit merken sie auch, dass das auch Essen ist, weil normalerweise ist das ja, sind die ja schon sogar, die sind ja ein bisschen härter, so ein Mehlwurm oder so eine Made, und dann merken die noch nicht direkt, dass es Futter ist.
Ich habe jetzt hier gerade mal nebenbei mir eins von den Heften gemopst, das du hier mitgebracht hast, und gucke mir so ein bisschen die Bilder an, was ihr natürlich leider zu Hause nicht machen könnt. Ich meine, ihr könnt euch das sicherlich so anhand von Bildern bei Wikipedia und sowas ein bisschen klar machen. Hier ist ein Bild von einer Zwergfledermaus, weil das wäre auch so eine Frage gewesen, die ich jetzt noch hatte, weil du sagtest, Streichholzschachtel groß, aber das bezieht sich auf den Körper, nicht auf die Flügel, wenn sie ausgeklappt sind. Ne?
Genau,
so, ja. So, weil ich das hier auf dem Bild sehen kann. Also hier ist auch wirklich so eine Streichholzschachtel abgebildet, wo dann die Fledermaus hier so rauf sitzt. Was ich auch gleich, wenn ich mir die Bilder angucke, faszinierend finde, ist, wie die sitzen. Also die, das ist halt eher so eine Position hier in den Bildern, dass sie so liegen auf dem Bauch und haben dann ja so die Beine so neben, also die Vorderbeine so, ja, wo die Flügel dran sind, so, ja, wie sieht es wie so ein Grashüpfer aus, so ein bisschen, so wie die Beine hier so angestellt sind. Das ist eine ganz faszinierende Position.
Ja, das sind ihre Arme, könnte man sagen. Ja. Man kann es jetzt hier schlecht im Radio sehen.
Also ich hoffe mal, dass wenn man irgendwie, ja, wie gesagt, Fledermaus irgendwie eine Bildersuche eingibt oder sich das bei Wikipedia anguckt, da sollte es sicher sich solche Bilder geben, wie die da sitzen bzw. liegen.
Genau, aber da, also bei Fledermäusen evolutionär sind das ja die Hände, die haben sich dann, die haben besonders lange Fingerknochen und das bildet dann den Flügel. Und wenn die Fledermäuse jetzt so auf dem Bild so liegen oder irgendwo hängen, dann sieht man ja meistens die Arme, wie sie so angeklappt sind und die dünnen Flughäute dann auch mit da dran. Und dann sieht man meistens noch, dass sie sich manchmal mit ihrem, die haben ja so eine kleine Kralle, das ist dann noch ihr Daumen, damit können sie sich noch festhalten. Aber normalerweise hängen sie immer meistens in irgendwelchen Spalten und dann auch kopfüber an ihren Füßen.
Also ich sehe auch hier so ein Bild von mir, wo die Flügel ausgespannt sind, also dass die, ja, das ist ja wirklich, sieht wie so ein Zellophanfolie halt einfach nur aus, die darüber gespannt ist, also richtig dünn. Und ja, dann halt diese Finger, ja, wie so eine Hand, ja, die so eher so wie ein Blatt aussieht eigentlich, so wie diese Adern von einem Blatt sich von dem Ansatz quasi ausbreiten und dann die Blattfläche dazwischen ist, so ist dann hier dieser Flügel und man sieht ja quasi, wo das Blatt halt dann seinen Stiel haben würde, ist dann da halt dieser Daumen zu sehen, der dann, wie du meintest, halt zum Klettern verwendet wird. Das ist ja auf jeden Fall ganz, ganz faszinierend. Ja, es ist ja irgendwie für mich total faszinierend, mal so zu sehen, dass all diese Baupläne von irgendwelchen Tieren, also wie halt diese Skelette und sowas, sind dann irgendwie doch auf eine relativ ähnliche Grundform zurückzuführen sind. Also wenn man so in einer Kategorie wie Säugetiere zum Beispiel ist, dass es irgendwie, man alles irgendwie in Bezug setzen kann, irgendwie auch, irgendwie, wenn man so ein Pferd hat, das dann wie ein Bein hat, was eigentlich ganz anders aussieht, aber ja, irgendwie das ist das, was bei uns die Zehe ist und das ist das, was bei uns die Ferse ist, die dann, es hat natürlich alles andere Proportionen, weil es auf andere Dinge optimiert ist und natürlich beim Pferd dann auch solche Sachen wie, dass die Zehen dann halt zu Hufen ausgebildet sind und solche Sachen. Und ja, hier ist es dann halt die Hand und das heißt ja dann quasi auch, naja, ne, der, na gut, es hat hier auch ein ist das halt ja auch ein Oberarm, ein Unterarm quasi, ne? Die sind da dann proportional so ein bisschen kürzer natürlich, weil diese Finger natürlich so gigantisch lang sind für die, wo die Flügel dann drin hängen. Das ist ja also ganz faszinierend auf jeden Fall. Und dann, ich meine, wir hatten jetzt auch schon die Hufeisennase gesagt und da ist auch dieses Merkmal, diese prägnante Nasenform und sowas. Ist das dann für das Echolot?
Genau, ja. Also die können auch, also normalerweise orten die Fledermäuse den Ultraschall mit dem Mund, aber sie können das auch mit der Nase machen. Und zum Beispiel die Hufeisennasen haben dann so eine spezielle Nase, wo sie dann das gar nicht mehr mit dem Mund machen müssen, aber zum Beispiel auch die Langohren. Und man, wenn man sich jetzt so ein Bild angucken würde, dann hat man ja bei manchen, hat man ja so ein, das Ohr und da drin ist noch so ein Tragus, das ist dann auch mal so ein kleines Mini-Ohr, würde man sagen, wenn man sich damit nicht auskennt. Und das ist dann auch zum Beispiel, um die Richtung des Ultraschalls besser abschätzen zu können.
Das wäre jetzt eigentlich auch diese zweite Nerdfrage, die ich hatte. Die hatte ich mir auf meinem Zettel aufgeschrieben. Und zwar die Ultraschallerzeugung und die Empfang sozusagen. Inwiefern ist das eigentlich bekannt, wie das funktioniert? Ist das, also es ist ja sehr viel in der Biologie, was noch nie hundertprozentig erforscht ist. Und ist das komplett erforscht, wie das erzeugt wird? Und also in beide Richtungen natürlich, Senden und Empfang.
Wenn wir da jetzt damit anfangen, dann könnten wir vielleicht mal probieren, uns sowas anzuhören. Wenn ich das richtig verstanden habe, hätten wir im ersten Mal vielleicht das Original und dann nochmal in menschlich transformiert. Da muss ich jetzt mal gucken, wo das hier bei mir auf dem Steuerpult ankommt. Sagst du Bescheid, wann was kommen sollte?
So, jetzt
muss ich meine Kopfhörer abnehmen.
Ich mache jetzt erstmal.
Hoffen wir nicht, dass es so. Sollte hoffentlich funktionieren. Ohne dass uns die Ohren weggeburzelt werden.
Nochmal.
Okay, nee. Also. Und der spielt es auch auf das Kabel aus?
Ja.
Oder ist das Ultraschall und wir können alle keinen Ultraschall hören?
Ich habe es vorhin schon, ja, ist es, aber ich habe vorhin schon was gehört. Ich habe nämlich vorhin das Sample schon mal angehört.
Ich könnte das ja einfach mal so vom Laptop aus spielen.
Ich würde mal sagen, ihr macht das einfach mal. Ich habe hier nebenbei so ein, hier im Rand in Notiz, dieses Heft ist hier ein Notizgrund, ich mal mein Mull geben kann.
Wir können natürlich, okay, ja, dann Xyril liest das erstmal vor. Und dann können wir ja nochmal probieren, das direkt vom Laptop ins Mikrofon abzuspielen, weil das mit dem Kabel scheint hier.
Also ich habe hier in diesem Artikel ist hier ein chinesisches Schriftzeichen, was ich auch erkenne als japanisch Student. Und hier steht dazu als Erklärung, in China glaubt man, dass Fledermäuse Glück bringen. Dort bedeutet das Wort Fu Glück und Fledermaus zugleich. Kannst du das korroborieren?
Also das ist mir bis jetzt noch nie bekannt. Ich weiß, wie das Zeichen Fu aussieht. Also daher weiß ich, kann ich es gerade vor meinem eigenen inneren Auge machen. Spaß übrigens, wer es gewusst hat, wenn du Fu umdrehst, das Zeichen, also einfach wirklich 180 Grad, dann heißt das einfach umgedreht.
Ah ja.
Und den Spaß machen sich dann die Leute gerne, dass sie diese roten Zeichen umdrehen und ein Chinese versteht das dann.
So. Ich habe leider jetzt mit diesem einen Fakt nicht die Lücke überbrücken können, dass hier die das Signal
tatsächlich ankommt. Bis wir hier das verstanden haben, na, dann probieren wir es jetzt einfach mal, es übers Mikrofon abzuspielen, mal gucken, ob das funktioniert.
Ja. So, kommt hier was?
Einen Moment noch.
Wir werden auf jeden Fall schon mal das klicken. Ah ja, ich glaube, da war was angekommen tatsächlich. Ich
spiele es nochmal ab.
Das klingt jetzt erstmal nur wie so ein, ja, wie als ob jemand so einen nassen Lappen ausschüttelt.
Na genau, das war ja jetzt, glaube ich, erstmal im Original-Ultraschall, wie das euer Messgerät
aufnimmt. Also quasi einfach nur der Flügelschlag, quasi, den wir da gehört haben jetzt.
Und dann kannst du ja nochmal das Transformierte abspielen.
Naja, sehr gut. Ich bin absolut bereit dafür, dass Auphonic das uns total kaputt machen wird beim Nachbearbeiten.
Da müssen wir mal schauen, was da passiert. Wenn nicht, muss ich das dann irgendwie noch wieder reinschneiden oder
das
so.
Das wird sich zeigen, ja. Das ist dann quasi genau dasselbe Prinzip wie Radar. Ne? Du schickst einen Impuls aus und dann guckst du, wie lange es braucht, bis es zurückkommt und danach weißt du, wie lange es gedauert hat. Und wie, was die aber Distanz war und.
Da würde ich schon so gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen. Ist das bekannt, wie das erzeugt wird, sozusagen biologisch? Also wird das Signal einfach im Knochen mehrmals verstärkt und dann oder sowas? Also ich würde da schon gerne ein bisschen nördischer drauf eingehen wollen.
Ja, das ist schon bekannt, aber leider bin ich da als Ökologe, weiß ich das nicht. Da müssten wir einen Biologen eher fragen.
Ah, okay.
Also Aufruf an unsere Zuhörer, wenn Biologen unter euch sind, dann erklärt uns mal, wie Ultraschallerzeugung in Tieren funktioniert.
Aber dann wirst du mir als Ökologe sicher eine weitere Frage, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, zu Fledermäusen beantworten können. Und zwar habe ich hier das Thema Klimawandel hingeschrieben. Inwiefern seht ihr Unterschiede von sozusagen der, was der Klimawandel mit den Fledermäusen macht? Also bekommen wir mehr oder bekommen wir weniger? Ist das gut oder ist das besser für uns? Weil Klimawandel bedeutet ja auch manchmal in manchen Situationen, dass man auch ein paar Vorteile hat. Wie sieht es klimawandelmäßig aus, ökologisch gesehen, für die Fledermäuse in Dresden jetzt explizit?
Zum Klimawandel kann man das nicht konkret sagen. Also es gibt natürlich immer Bestandszahlen. Die sehen leider nicht so gut aus, da die eigentlich alle Fledermäuse vom Aussterben bedroht sind. Und deshalb geschützt sind. Man kann jetzt aber nicht konkret sagen, dass es vom Klimawandel ist. Natürlich verschieben sich dann auch Verbreitungsgrenzen, aber da gibt es eher andere Sachen, die Fledermäuse bedrohen, und deswegen kann man es nicht nur davon sagen, weil Fledermäuse in Dresden sind ja auch gebäudebewohnende Arten zum Beispiel. Und da sind natürlich auch Quartiere, die wegfallen oder durch Baumaßnahmen, und dadurch sind die dann auch eher bedroht.
Ja, stimmt. Wenn man also so ein Gebäude hat, wo vorher Steinspalten irgendwo waren, ne, dadurch, dass einfach die Substanz ein bisschen verfallen war, dann ist das natürlich blöd, wenn dann die energetische Sanierung kommt und das alles wieder zu wird. Ne?
Genau, also hier in Dresden, da ist es ja sehr Dresden-typisch, würde ich jetzt mal so behaupten, dass es hier sehr viele Plattenbauten gibt. Und wenn man die jetzt noch nicht renoviert kennt, dann sind das ja, hat man ja auch außen wirklich solche Platten. Und ja, dazwischen sind dann immer so kleine Spalten. Und das ist natürlich so eine Art Kunststein. Und das ist natürlich perfekt für so eine Fledermaus.
Ich glaube, das kann man sich noch auf dem Neustädter Markt angucken. Da sind noch so ein paar unsanierte Plattenbauten gemäß DDR-Zustand.
Stimmt, ja. Und dann heutzutage sieht man ja dann, die meisten Gebäude sind dann ja schon saniert. Und dann sind das ja schon so eher so glatte Wände. Da ist dann ja so eine Art Styropor obendrauf und dann wieder drüber gespachtelt. So eine Art, da wurde dem Haus so eine Art Isolierung angezogen.
Ja. Das ist ja da auch, also bei meiner Plattenbausiedlung haben sie dann solche Kästen rangehangen da, also was dann auch, wo dann auch so eine Silhouette einer Fledermaus aufgezeichnet ist, wahrscheinlich damit die Leute verstehen, was das ist oder so und so weiter. Oder vielleicht Leute, die da Wartungen dran vornehmen, dass die halt wissen, womit sie es im Zweifelsfall zu tun haben. Ja, solche Kästen, wo dann durch entsprechende Schlitze dann wahrscheinlich die Fledermäuse sich dann Zutritt verschaffen können und oder Zuflug oder wie man das dann auch nennen würde.
Genau, das sind dann also, meistens wurde dann auch analysiert, dass dort Fledermäuse vorher gelebt haben, und das ist nicht nur, ich sag mal, Gutmütigkeit oder freiwillig, das ist dann sogar so vorgeschrieben, dass dann, wenn dann renoviert wird, dass dann die Quartiere auch wieder hergestellt werden, also Ausgleichsmaßnahmen stattfinden. Die meisten Leute, da hast du recht, die wissen gar nicht, dass es Fledermauskästen sind. Manchmal sieht man diese Silhouette, aber die meisten halten es für Lüftungsschächte oder irgendwelche anderen Schächte, die für das Gebäude notwendig sind. Denn,
ja gut, was so Bewohnern geht, ist das vielleicht sogar eine positive Haltung, wenn die dann deswegen davon fernbleiben. Ne? Für Wartungskrews ist das dann eine andere Sache.
Auch, ja. Wir kriegen natürlich auch mit, dass manche dann extra diese Fledermauskästen versuchen zu verschließen oder da irgendwas drauf zu kleben, das ist natürlich schlecht für die Tiere. Aber manchmal sieht man die auch gar nicht, weil das sind dann schon spezielle Einbaukästen. Wie gesagt, also das ist ja so eine große Styroporschicht, das wird man jetzt auch schon merken, wenn man gegen das Haus ein bisschen klopft. Und dann guckt da nur so ein kleiner Schlitz raus. Und da hinten dran ist dann quasi so ein Kasten, der wurde dann quasi mit integriert, der wurde dann auch drüber gespachtelt und dann wieder drüber gestrichen, und dann sieht man zum Schluss nur noch diesen Schlitz, und dahinter ist dann so eine Art Kasten dahinter.
Also hier in dem Heft, was du mitgebracht hast, ist auch so eine Bauanleitung für für seinen Fledermauskasten, also auch ja so eine, wie gesagt, da dieser Kasten, wo dann von unten dann man quasi reinfliegen kann, und da gibt es dann auch so eine kleine Fußleiste vorne, und dann die Rückseite hat dann so Fräsungen, wie das hier dargestellt ist, soll man dann hier so Fräsungen machen, wahrscheinlich, damit sich die Tiere dann da einhängen können, um dann da quasi zu übernachten.
Genau, also
inwiefern,
ja.
Inwiefern gibt es da Probleme mit zum Beispiel Nistfreunden oder Feinden? Also gibt es da dann auch Vögel, die sich dann da einnisten und das dann sozusagen quer nutzen oder nebenbei nutzen oder mitnutzen?
Ja, das kann natürlich auch immer sein. Aber das ist jetzt kein großes Problem. Meistens sind das ja eher dünnere Spalten. Das ist nicht so oft, dass sich da Vögel auch einnisten. Die Spalten gehen ja eher so nach unten. Manche haben bestimmt auch schon mal so einen Fledermauskasten gesehen. Da von Feinden, da würde man eher sagen, dass es leider immer noch sehr viel Sanierungs- oder Abbruchmaßnahmen gibt, wo der Naturschutz, sage ich mal, wenig Beachtung findet oder gar nicht. Und Gebäude zum Beispiel renoviert werden und dadurch dann Fledermäuse zu Tode kommen oder keine Ausgleichsmaßnahmen stattfinden. Hier in Dresden ist es schon eher ein bisschen positiver, da sehen wir ja schon sehr viele Fledermauskästen, aber wenn man zum Beispiel mal jetzt dann irgendwann ein Auge dafür entwickelt hat und sich mal ein bisschen umguckt, dann wird man vielleicht auch feststellen, dass es in anderen Städten gar nicht vielleicht so viele Fledermauskästen gibt und dann noch nicht so angekommen ist. Und
nochmal auf die Kästen zurückzukommen, wie sieht es denn da mit der Wartung aus? Also ich kann mir vorstellen, dass die Kodierung, also jetzt nicht die Kodierung, die wir haben, sondern die Kacke sozusagen der Fledermäuse, irgendwie den Kasten zersetzt. Muss man den dann nach 20 Jahren mal austauschen oder wie funktioniert das?
Nee, den muss man nicht austauschen. Die sind, würde man sagen, selbstwartend. Also die sind alle so gestaltet, dass der Kot nach unten rausfliegen würde. Der ist jetzt auch kein Problem oder so. Der ist auch super trocken und wäre eher ein super Dünger für den Garten. Da besteht jetzt, da muss man keine Angst vor haben. Und wir bringen das dann meistens auch so an, dass es jetzt nicht direkt über irgendeinem Balkon oder Fenster hängt, dass sich dann nachher irgendwer ärgert oder so. Aber die Kästen, die zum Beispiel so Einbaukästen sind, die sind auch aus so einer Art Holzbeton, kann man sagen. Also die halten schon sehr, sehr lange. Die müssen jetzt nicht ausgetauscht werden. Und das wäre ja auch sehr schlecht, wenn das Gebäude renoviert wird und dann muss da nochmal was gemacht werden nach 20 Jahren. Und das wäre ja auch eher eine Störung für die Fledermäuse, da sie sind sehr quartiertreu, kann man auch sagen. Das heißt, sie kommen dann auch immer wieder. Und das wäre dann auch so eine gewisse Störung, wenn sie dann ihr Quartier plötzlich mal wieder verlieren würden.
Also quasi ist mit keinem großen Maintenance-Aufwand verbunden.
Genau, ja. Wenn man das schon richtig macht, natürlich gibt es auch, kann das auch immer falsch montiert irgendwie sein, aber meistens, weil die Schlitze gehen ja immer nach unten und dann würde das ja auch immer, würde da jetzt nichts verstopfen.
Ja.
Darauf nochmal eingehend, es gibt ja im Volksmund so die Aussage, und das haben wir jetzt gerade zu Covid-19 wieder gehabt, dass die Fledermäuse Krankheitsüberträger sind. Inwiefern wäre das dann ein Problem mit so einem Brutkasten? Oder Brutkasten ist das ja nicht, so ein Fledermauskasten. Also erstmal, ist das wirklich so ein Problem? Weil mir kommt das auch so ein bisschen als Urban Myth vor. Und zweitens mal, wäre das dann ein Problem mit den Setzkasten?
Ein Problem ist das nicht. Also da ist natürlich, sind natürlich auch Ängste mit verbunden, dass da Krankheiten mit übertragen werden oder dass man gebissen wird. Aber da muss man auch gar keine Angst haben vor und auch nicht, wenn da jetzt ein Fledermauskasten in der Nähe ist, dass dann irgendwelche Krankheiten übertragen werden. Das ist überhaupt nicht so. Und Fledermäuse, die sind auch eher schüchtern, die würden jetzt nicht beißen. Auch wenn wir die zum Beispiel im Büro haben, sind die ja ganz klein. Also da kann man sich auch schon denken, dass da so ein Biss, der ist jetzt nicht wirklich stark von sowas. Da würde man jetzt nicht von bluten. Das würde eher so ein bisschen zwicken. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Natürlich hast du dann auch schon recht, dass die können natürlich auch Krankheiten übertragen. Aber da wird ja eher so ein bisschen davon geredet, dass man irgendwie keine wilden Tiere essen soll. Das machen wir hier zum Glück ja nicht.
Oder nur im sehr geringen Maße. Ja. Eher nicht Fledermäuse, das ist ja dann eher so, ja. Also Wachteleier kenne ich ja, aber Fledermäuse habe ich jetzt hier noch nicht auf der Karte gesehen. Ab und zu hat man ja auch mal sowas wie, dass mal mit tatsächlich einem Restaurant einen wild geschossenen Hirsch oder Reh oder sowas serviert oder ein Wildschwein. Aber Wildfledermaus sehe ich jetzt spontan nicht Einzug halten. Eher so die Kategorie, die noch kleiner sind, die Insekten, die dann zum Mehl verarbeitet werden und sowas.
Ja, aber man hat also die Fledermaus.
Wie sieht es in dem Zusammenhang mit Tollwut aus?
Tollwut kann natürlich auch immer übertragen werden, aber es ist sehr gering. Aber normale Menschen würden sich da jetzt nicht anstecken. Aber nochmal zu dem Immunsystem der Fledermäuse, das ist schon auch noch was sehr Spezielles, auch für, als Säugetiere. Da nimmt man zum Beispiel an, dass sich das durch das Fliegen so, also es ist noch nicht so hundertprozentig sicher, aber bis jetzt sagt man, dass es zum Beispiel durch das Fliegen entstanden ist, weil auch bei Hochleistungssportler entsteht ja auch eine gewisse Art, naja, man kann nicht Gift sagen, aber schon irgendwie toxische Gifte, die dann auch wieder abgebaut werden. Also mehr als wenn man, ich sag mal, keinen Sport macht. Das soll jetzt nicht zum Nicht-Sport machen aufrufen. Aber da die Fledermäuse ja fliegen und also sehr sportlich aktiv sind, sind sie denen ja dauerhaft ausgesetzt. Und dadurch hat sich das Immunsystem, man kann sagen, verbessert. Sie können nämlich alle Krankheiten aufnehmen, aber werden daran nicht krank. Da, das ist ja ein kleiner Unterschied dazu unserem Immunsystem. Da muss man sich das so vorstellen, dass wir einem Krankheitserreger vielleicht begegnen von jemand anderem und dann kriegen wir Erkältung oder Grippe. Und dann fährt das Immunsystem bei uns ja so hoch und bekämpft zum Beispiel die Erkältung. Dann merken wir das ja, dass für uns die Nase läuft und wir husten und so weiter. Und bei Fledermäusen ist das nicht so. Da ist das Immunsystem dauerhaft gleichbleibend aktiv und deswegen sind die Krankheitserreger sozusagen, die werden ständig bekämpft, aber nicht so, nie hundertprozentig. Deswegen haben sie keine Probleme mit den Krankheitserregern. Bei uns ist ja, wir merken ja wirklich, dass wir krank werden, dann ist die Krankheit bekämpft und dann geht das Immunsystem wieder runter. Das ist ja, ja, schon was anderes.
Dann ist natürlich meine Frage, hat das irgendein Trade-off, dass das da so aktiv ist, das Immunsystem? Gibt es dann irgendeinen Nachteil, den das hat? Und wenn nicht, warum haben wir das nicht? Ich weiß nicht, wie du das beantworten kannst als Ökologe.
Ja, also das hat keinen wirklichen Nachteil. Man würde dann schon sagen, dass die anderen, also ich würde sagen, dass die anderen Säugetiere dann eher ein bisschen benachteiligt sind in der Evolution. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber da haben die Fledermäuse schon in gewisser Weise ein besseres oder sehr gutes Immunsystem.
Ja. Wenn wir jetzt wütende Zuschriften von Biologen oder Medizinern oder Veterinärmedizinern bekommen, sendet die gerne an pentaradio@c3d2.de.
Aber das sage ich natürlich als Fledermausökologe.
Ja, genau.
Na, aber so ein bisschen kann man das ja anscheinend vergleichen, dass, dass Kleinkinder das ja bei uns offensichtlich auch haben, zum Teil, dass die so ein mehr oder weniger daueraktiviertes Immunsystem haben.
Gerade für die ist halt noch alles neu, ne?
Ja, genau. Was mir jetzt hier noch so ein bisschen auffällt, wie ist dann das mit den Fledermäusen bei uns? Sind die die ganze Zeit da oder sind die auch mal woanders oder wie funktioniert das?
Die Winterschlaf?
Ja, genau, das ist richtig. Die sehen wir im Winter zum Beispiel nicht. Und die haben so eine Art Jahreszyklus, den habe ich hier auch gerade aufgeschlagen. Oder auch schon im April, da kommen die wieder aus ihren Winterquartieren raus. Die haben nämlich andere Quartiere im Winterschlaf und im Sommer sind die in anderen unterschiedlichen Quartieren. Und dann beginnt die Wochenstubenzeit. Und das heißt, die sind quasi schon vor dem Winterschlaf haben die sich schon gepaart und werden jetzt, wenn sie aufwachen, direkt schwanger und bekommen dann so im Juni, Juli ihre Jungen und paaren sich dann wieder August, September neu.
Wie groß ist so ein Wurf?
Das ist dann meistens ein Junges. Also die können die auch transportieren, deswegen, aber so viel, es kostet ja immer Kraft zu fliegen.
Wie gesagt. Wie alt werden die?
Es kommt immer ein bisschen auf die Art an, aber so circa 15 Jahre. Kann auch mehr sein, ja. Aber
und wie, also es sind ja Säugetiere, wie werden die gesäugt? Also ist das so wie beim Vogel, wo dann die Mutter unterwegs ist und das Junge bleibt im Kasten oder im Nest, in der Höhle und dann kommt die zurück oder nimmt die das mit, weil du sagtest, die kann mit dem zusammen fliegen, mit dem Tier?
Also die Weibchen, die bilden dann so eine Art Wochenstubenkolonie. Und da bleibt das Junge dann bei den anderen, ich sag mal, bei den anderen Müttern. Und was schon das Wort ja sagt, Säugetiere, die säugen ihre Jungen, also wie bei allen anderen Säugetieren und bei uns auch, ist das dann ähnlich. Und dann kommen die auch wieder. Und die Männchen bilden dann während der Wochenstubenzeit nicht so große Kolonien, die Weibchen aber schon. Und dann passen die auch gegenseitig auf ihre Jungen auf.
Der, Kinder, auch so der selbstorganisierte Kindergarten bei den Fledermäusen.
Ich hatte ja auch gesehen, weil das sagt, das Winterschlaf. Hier ist ein Bild drin, wo ja, so eine Felsspalte, ja wie so in der sächsischen Schweiz, hat dann auch so kleine Höhlen, die sich halt in den Felsen ergeben und sowas, wo dann der Mensch als Kategoriebegriff, wo dann der Mensch ein Metallgitter davor gebaut hat, sodass dann da die Fledermäuse durch die Gitter reinfliegen können, aber keine Fressfeinde oder sowas da rein können oder welche anderen Tiere, die dann vercremen können, während sie da im Winterschlaf halten. Also sowas kann man eventuell auch irgendwie finden, wenn man durch den Wald spaziert oder sowas.
Genau, ja. Also wie schon gesagt, also auch für den Winterschlaf legen die auch weite Strecken zurück. Manchmal sogar bis, oder insgesamt haben sie auch ein Wanderverhalten. Da kann das bis zu 2000 Kilometer sein. Und im Winterschlaf sind das dann schon sehr große Kolonien und dann haben wir auch hier bei uns in Sachsen auch so Höhlen und die sind dann halt nicht wegen den wilden Tieren verschlossen, eher wegen den Menschen selbst, weil im Winterschlaf ist der Puls ja sehr runtergefahren und die Fledermäuse ist inaktiv und dann wäre jede Störung, sage ich mal, auch kann auch sehr tödlich sein für die Fledermäuse, wenn sie dann extra aufwachen und hochfahren müssen. Ja. Und es gibt natürlich auch kein Futter im Winter. Und das ist natürlich sehr, ist natürlich auch kalt. Und wenn es dann wilde Höhlen gibt, die jetzt von begeisterten Menschen, die gern Höhlen erforschen wollen, wie im Internet in solchen Filmen, die es da vielleicht gibt, in solche Höhlen herabsteigen, ist das natürlich auch eine Störung. Und deswegen ist das vergittert, das wird dann auch im Sommer wieder entfernt. Aber im Winter ist das dann zum Schutz der Fledermäuse da. Da ist dann auch manchmal öfters so, dass das dann auch trotzdem aufgebrochen wird. Leider. Ja.
Ne, zum Teil sind das ja auch Stollen vom Altbergbau zum Beispiel, meine ich schon auch gehört zu haben.
Genau, das sind auch zum Beispiel alte Stollen. Da will ich jetzt nicht so viel sagen, dass das nicht irgendwelche Leute jetzt extra versuchen, da runterzusteigen. Aber das ist jetzt auch nicht ungefährlich. Also die, wo jetzt große Kolonien zum Beispiel sind oder die auch von uns betreut werden, da besteht auch schon Einsturzgefährdung. Vor allem dann für Menschen, weil es natürlich da auch rutschig ist und da können auch mal Felsen runterfallen.
Ja, klar, wir rufen nicht zum freiwilligen Befahren von Altbergbau auf.
Wie weit ist da euer Betreuungsgebiet? Also wie weit geht ihr da? Bis in die Sächsische Schweiz rein oder ist das bloß als hier in Dresden? Oder?
Nee, das ist auch in ganz Sachsen.
Wenn wir jetzt sagen, okay, da sollten die Fledermäuse nicht stören, gibt es denn irgendwo einen Ort, wo man die beobachten kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich würde mal gerne so eine Nachtwanderung machen, mal gucken, ob ich die Tiere irgendwo zu Gesicht bekomme, während sie vielleicht gerade draußen sind oder so. Wie wäre irgendwie eine Methode zu wissen, wo man irgendwie lang gehen muss oder wo man solche Tiere finden kann oder wie man die erspähen kann? Außer vielleicht mit einem Ultraschalldetektor oder sowas?
Ja, genau, den hat ja natürlich nicht vielleicht jeder jetzt zu Hause. Aber auch an abgedunkelten Orten ist das so, oder aber auch hier in der Stadt können wir die sehen. In der Nähe von Gewässern auch sehr häufig.
Da gibt's wegen aber, der Fluginsekten, oder?
Genau, da wo auch viele Insekten sind. Oder wo man auch so gewisse Leitlinien hat, die brauchen die zum Fliegen und zum Orientieren, also zum Beispiel Wege, die jetzt nicht so stark beleuchtet sind, denn man redet ja auch immer mehr von Lichtverschmutzung in der Stadt oder auch von außerhalb. Das ist jetzt nicht so positiv für die Fledermäuse, das ist eine weitere Gefahr, weil die dann da halt nicht lang fliegen oder sich gestört fühlen. An den Quartieren ist es natürlich sehr schlimm, wenn dann so große Strahler irgendwelche Gebäude beleuchten. Das wäre jetzt das schlimmste Szenario, sage ich mal. Aber da gibt es natürlich auch manchmal so Veranstaltungen, wo man dazukommen kann. Dann wird einem das auch mal gezeigt, dann ist auch wer mit dem Fledermausdetektor da. Da ist, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ob es jetzt jeden Monat ist oder alle 2 Monate in Dresden am Großen Garten ist immer, das war jetzt vor 3 Wochen oder so, war da auch eine Führung im Großen Garten. Da wurde auch was gesagt und dann wurde ein bisschen rumgegangen und mit dem Detektor auch ein paar Fledermäuse angeguckt. Aber auch auf der Seite vom NABU gibt es auch Termine, wo man sich die auch immer mitmachen kann.
Können wir ja schauen, dass wir euch das in den Shownotes noch verlinken.
Also als geneigter Hacker interessiert mich ja eher, wie so ein Fledermaus-Detektor funktioniert. Und ich habe schon gerade so einen HCSR04-Sensor in meiner Hand von so einem Arduino. Das ist halt so ein Ultraschallsensor. Könnte ich mir sowas selber bauen oder ist das jetzt irgendwie irgendwelche speziellen Frequenzen und man muss, also gibt es da irgendwelche Open-Source-Projekte? Kennst du da irgendwas? Wo können wir da irgendwas verlinken?
Ich bin nämlich auch gerade dabei, da selber was zu bauen, aber es ist doch schon etwas schwieriger. Also es gibt da leider nicht so viel schon Open-Source-Projekte, die schon gut dabei sind. Das ist natürlich immer so ein Nischenprodukt. Und ich habe das dann auch schon versucht mit so Sensoren, die zum Beispiel so MEMS-Sensoren, die einfach in Abstandmessern von so Autos dabei sind. Die benutzen das ja auch. Aber das ist natürlich die sowas schon entwickelt haben oder so Fledermausdetektoren, da steckt natürlich auch schon ordentlich viel Forschungsarbeit drin, weil das ja nichts Alltägliches ist, dass man sonst auch so zufällig misst. Und da hat man natürlich auch den nicht hörbaren Bereich, den man jetzt nicht mit dem normalen Handymikrofon aufzeichnen könnte, ist ja schon so 20 Kilohertz bis 110. Das ist ja schon etwas spezieller.
Also ich kann sagen,
ich glaube nicht, dass die Hardware das Problem ist, weil das, also dieser Sensor, den ich hier habe, das ist, der kostet 20 Cent, also genau. Das ist ein echter Ultraschallsensor.
Genau, ich habe mir den ja auch so gekauft, so einen MEMS-Sensor, der ist da ja auch so ähnlich verbaut. Natürlich gibt es da immer Qualitätsstufen, aber von der Hardware her ist das trotzdem nur, wie du schon gesagt hast, 20 Cent oder mal vielleicht auch 1-2 Euro, dass das kostet, aber das muss ja immer noch umgewandelt werden das sind dann immer so Wave-Dateien. Und dann meistens ist das ja schon, sind die ja schon, wenn ich jetzt so einen, ich sag mal, so einen teuren Fledermaus-Scanner habe, dann zeichnet der ja nur die Ultraschallrufe auf, also der ist dann schon begrenzt. Und der würde jetzt nicht die ganze Nacht irgendwie einfach aufzeichnen. Und der speichert dann direkt ein kurzes, so sagen wir mal so 5 Sekunden, das, was wir uns jetzt angehört haben, als Wave-Format und also das könnt ihr zwar nicht sehen, aber dann kann man das später auslesen am Computer und dann hat man ja natürlich auf einer Achse die Kilohertz und auf der anderen die Sekunden, die natürlich ein bisschen gestreckt sind und dann sieht man da so spezielle Formen, das wäre jetzt zum Beispiel wie so ein L, das man hätte und die sind ganz unterschiedlich. Diese Form, daraus kann man dann natürlich auch die Fledermaus erkennen. Also einmal natürlich an der Kilohertzzahl, wo die so gerufen haben und wie weit das ging, aber auch an den Symbolen, also die sozusagen dadurch entstehen. Zum Beispiel bei den Hufeisennasen ist das eher so wie so ein umgekehrtes U.
Passenderweise.
Ja, genau. Und die rufen zum Beispiel sehr hoch bei 110 Kilohertz. Daraus könnte man die ganz klar erkennen.
Ja, so quasi so wie Stimme, wie Sprache halt ja auch so ein bisschen funktioniert, wie man verschiedene Laute unterscheidet. Ne? Das ist halt ein A und ein O, haben halt erstmal dieselbe Grundfrequenz vielleicht. Ne? Gut, man kann natürlich auch A und O sagen, das sind ja dann auch unterschiedliche Tonhöhen, aber hauptsächlich haben die dann ja unterschiedliche Verteilungen von den entsprechenden Unterfrequenzen, was man dann in so einem Spektrogramm eben sehen kann. Und was ja dann noch ist, wie sowas wie eine Spracherkennung funktioniert.
Könnte man als Hacker sich das auch so bauen, dass ich mir so ein Gerät baue, was die dann ruft? Also, dass ich sozusagen das aussende und dann kommen die alle angeflogen?
Also, Moll, wir haben das ja vorhin kurz diskutiert, genau diese Frage. Und eigentlich wollten wir das den Hörern ja nicht verraten. Ja? Aber wir hatten kurz überlegt, ob wir im Hintergrund die ganze Zeit so Brunftrufe oder so abspielen. Damit die,
vielleicht tun das ja an, ihr hört das noch nicht.
Damit die ganzen Hörer jetzt Besuch von den Fledermäusen kriegen, aber genau, das können wir jetzt natürlich, darüber können wir jetzt natürlich nicht mehr sprechen.
Ja. Da wäre dann übrigens auch noch eine Frage, die ich hätte. Gibt es da bekannte Störquellen? Also zum Beispiel im Umfang von der Metag oder sowas, die haben ja so Ultraschallgeräte und könnte sowas dann auch stören und da in den biologischen Kreislauf eingreifen?
Ja, also dass man jetzt einfach Geräusche abspielt und die Fledermäuse dadurch anzieht, das ist natürlich nur Spaß.
Ist nur ein
Film. So einfach funktioniert das natürlich nicht, denn das ist ja natürlich die eigene Stimme und nur weil jetzt jemand irgendwo schreit oder redet, kommen jetzt auch nicht ganz viele Menschen angelaufen. Vielleicht, wenn jemand schreit, das kann natürlich immer sein, aber jetzt nicht, weil wir uns zum Schrei hingezogen fühlen. Ja, natürlich gibt es da auch viele Störquellen, das wird auch noch untersucht, aber da hat man zum Beispiel ganz bekannt so Marder-Schreck oder so, was gibt es da noch, so Maulwurfschreck für einen Garten, das ist natürlich immer eine gewisse Störung oder technische Geräte geben natürlich auch immer eine gewisse Ultraschallfrequenz ab, eher ein bisschen leiser, aber wenn man jetzt so große Transformatoren hat an so einem Umspannwerk und so, da kann das natürlich auch sein, was man da hat oder das war jetzt noch nicht Thema, aber es gibt ja auch so eine Art defensive Architektur, heißt das. Da gibt es auch extra so ganz hohe Töne, die...
Ach, dass man Jugendliche, die rumlungern, vergrämen
genau,
will.
Da,
also Menschen jetzt nicht,
genau, Fledermäuse. Ja, da war ja auch mal in speziellen Dokus oder in den Nachrichten war ja da mal, dass plötzlich dann die in der Stadt so extra Geräte aufgehängt haben und die viele Städte das auch gekauft haben und irgendwie mit so auch so Ultraschallplätze beschallen, um dann Jugendliche, die das noch hören können, irgendwie da loszuwerden, was natürlich
eine sehr kreative Auslegung von Grundrechten ist.
Genau, ja, aber dann ist das natürlich nicht so öffentlich deswegen, aber das wird wohl noch, ist wohl irgendwie aktiv und wird wohl auch benutzt. Ja, das ist natürlich auch eine Störung, wenn dann da irgendwie so eine ganze Plätze mit Ultraschall beschallt werden, um, naja, Jugendliche loszuwerden oder was auch immer. Das ist natürlich auch zum Beispiel eine Störung.
Also, da muss ich jetzt gleich mal aufrufen, da müsste man doch die Gegenwelle senden können. Lasst uns das mit Noise Cancellation lösen.
Gegenschall. Genau, wenn eine Fledermaus erkannt wird, dann wird der Gegenschall darauf fokussiert, dass die endlich wieder Ruhe hat.
Nee, ich rede von diesen Geräten, die da die Kinder verscheuchen sollen.
Ja, das Problem ist, wie machst du ein Signal, was nur alte Leute hören?
Man kann die auch einfach ausschalten oder so, oder
ja,
Stromkabel durchtrennen.
Naja, also wir rufen hier nicht zu meiner Liste. Wenn ich meine Bassbox, die genau die Gegenwelle von dem Ultraschall sendet, da hinstelle und in dieselbe Richtung sende, hört das Gerät keiner mehr und damit ist es irrelevant.
Ja, vielleicht hilft das. Aber dann hat die Fledermaus noch mehr Lärm.
Ja. Du hast ja auch.
Gut, ich hätte noch zwei Fragen zu
Fledermäusen. Ja, dann mach das mal, ja.
Also, erstmal hört man ja immer so von Windkraftanlagen. Was ist an dieser Mythe dran? Inwiefern sind Windkraftanlagen ein Problem für Fledermäuse?
Also Windkraftanlagen sind auch schon ein Problem. Da hat man natürlich auch Schlagopfer durch die Rotoren. Aber was jetzt noch nicht so bekannt ist, denke ich, ist natürlich, das hat auch, glaube ich, jemand ein bisschen erforscht mit, ich glaube, das war so ein Segelflieger oder mit so einem Gleitflieger, der ist mal da auch hinten lang geflogen, um dann zu zeigen, was für starke Interferenzen so bei so einer Windkraftanlage entstehen, denn da ist auch ein starker Druck und ein Vakuum, also so ein Strudel, der entsteht aus der Luft und der saugt die Tiere, der kann ihnen dann, der bewirkt quasi, dass die Lunge dann platzt und dann sterben die auch direkt im Flug, wenn die da in der Nähe sind. Da gibt es auch eine neuere Gefahr, sage ich mal, weil normalerweise gab es natürlich extra Bauvorschriften und Gesetze, dass dann ein gewisser Mindestabstand zum Beispiel zum Wald gehalten wird, dass jetzt nicht irgendwelche Tiere direkt am Wald dadurch gestört werden oder da direkt reinfliegen oder die Windkraftanlagen mussten ja auch einen gewissen Abstand zu Wohngebieten halten, dass die jetzt da niemanden belästigen oder nicht so laut sind. Leider gab es da ja auch zu diesem Jahr neue Gesetzesänderungen jetzt wegen der ganzen Energiesachen und dem Gas und so weiter, das wissen wir ja alle. Und da wurden die Gesetze leider verändert, das heißt, jetzt können die Windkraftanlagen direkt in den Wald gebaut werden und auch näher an Wohngebäude heran. Da gibt es leider keine Beschränkungen mehr, das ist natürlich ein sehr großer Rückschritt für den Naturschutz, weil ja, das dann sehr schlecht ist.
Das, ja, das wäre dann noch die zweite Sparke, auf die wir drauf kommen.
Ja, ja.
Oder willst du erstmal?
Nee, das ist mir nur so aufgefallen, dass das so genau umgekehrt die Diskussion ist, wie ich es ja in der öffentlichen Diskussion erlebt habe, dass dann halt eher so gesagt wurde, ja, guck mal, wir können doch einfach in den Wald packen, da ist doch kein Mensch. Und dann ist doch alles gut. Naja. Ja, mach du mal wohl.
Genau, das wäre jetzt die Frage. Du hattest vor uns ja gesagt, dass die Fledermaus vom Aussterben bedroht ist. Jetzt habe ich hier noch ein großes Warum drunter geschrieben. Hast jetzt gerade erklärt, wegen Windkraftanlagen. Aber das wird erst, die gibt es ja erst seit 20 Jahren. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein längerer Prozess ist. Oder woran liegt es, dass die Fledermäuse vom Aussterben bedroht sind? Und wenn du sagst, es gibt über 30 Arten, gilt das für alle Arten oder sind das bloß spezielle Arten?
Doch, das ist schon für fast alle Arten. Das hat natürlich sehr vielfältige Gründe. Ja, natürlich, Windkraftanlagen gibt es noch nicht so lange. Die sind auch, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Hauptgrund dafür, dass Fledermäuse sterben und so. Natürlich ist jetzt, sage ich jetzt auch nicht, dass Windkraft jetzt was Schlechtes ist, aber wie gesagt, zum Beispiel sollte man auch, es gibt genug Möglichkeiten, dass man auch Abstand zum Wald hält. Aber andere Möglichkeiten, die die Fledermäuse gefährden, sind, wie gesagt, zum Beispiel die Quartiere. Und wenn man jetzt hier Gebäudequartiere hat, das ist auch sehr neu, dass da noch gar nicht drauf geachtet wurde, wenn die renoviert werden, dass da vielleicht Fledermäuse in diesen Spalten leben. Und wenn das dann einfach drüber renoviert wird und da zugespachtelt wird und was draufkommt, dann sind die Fledermäuse entweder noch da drin und sterben oder die Quartiere wurden dann einfach, sag ich mal, vernichtet. Das Gleiche ist natürlich auch mit waldbewohnenden Arten. Da haben wir natürlich auch ein großes Problem. Denn der Wald in Deutschland wird ja sehr stark bewirtschaftet und da hat das, ich sag mal, Totholz und Altbäume haben da nicht so eine große Chance, denn so ein Quartierbaum, wo dann Fledermäuse auch drin wohnen, das ist natürlich nicht ein neuer, junger Baum, der gerade erst gewachsen ist, das ist natürlich schon ein alter, größerer Baum, wo dann auch vielleicht Spalten drin sind oder so ein paar Baumhöhlen von so einer alten Spechthöhle, wo die natürlich auch drin hängen können. Oder vielleicht auch schon ein abgestorbener Baum. Und das wird natürlich, das gibt es hier kaum und das wird dann immer schnell gefällt. Und da wurde auch schon gesagt, dass sich da mal in näherer Zukunft was verändern soll. Zum Beispiel, dass dann mehr Quartiere natürlich auch für alle anderen Tiere da sind, auch für Vögel sowie für Fledermäuse. Aber da die Bäume dann immer gleich gefällt werden, keine Altbäume mehr bestehen bleiben und auch Totholz weggeräumt wird, ist das natürlich immer schlecht für den Naturschutz. Und eine weitere Gefährdung zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, das ist noch nicht so von früher, da hätte man zum Beispiel das auch zum Beispiel im Dachboden so Brandschutzmittel, das Holz wurde mit Brandschutzmitteln behandelt und wenn die Fledermäuse dann da hängen und starken Körperkontakt haben, dann sind sie auch früher da ganze Kolonien gestorben.
Na, ich denke, es spielt auch eine erhebliche Rolle, dass wir ja auch einen sehr großen Rückgang bei den Insektenpopulationen hatten und deswegen wahrscheinlich auch die Nahrungsgrundlage sich verschlechtert hat.
Das ist auch ein Grund zum Beispiel, das ist auch ein großer Grund. Aber man hat natürlich auch noch die Gefahr, dass dann Insekten da sind, die natürlich schon vergiftet sind durch zum Beispiel Spritzmittel Glyphosat. Die werden dann gefressen. Das ist ja natürlich wieder so eine Sache von der Nahrungskette und dem Ökosystem. Und dann, wenn die Fledermaus dann ganz viele Insekten gefressen hat, die mit Glyphosat behandelt waren, dann stirbt sie natürlich auch oder hat Vergiftungserscheinungen.
Ja, da hattest du auch als Punkt drauf geschrieben, Nutzen für das Ökosystem oder Funktion im Ökosystem. Weil ich meine, gut, man kann natürlich jetzt einfach sagen, das ist ein Selbstzweck, dass man die Tierarten, die hier existiert, erhalten möchte. Wenn man das jetzt nicht so altruistisch sieht, ja, wofür brauchen wir die Viecher denn? Warum sollten wir die beschützen?
Naja, zum Beispiel fressen sie auch Insekten oder...
Das waren doch eh zu wenige.
Nein, ja. Aber zum Beispiel die ganzen Stechmücken, die wir haben, die fressen sie ja auch zum Beispiel. Also haben wir da schon irgendwie auch einen gewissen Nutzen, kann man sagen, obwohl man das natürlich im Ökosystem nie so als Nutzen immer formulieren sollte. Ja, aber es ist natürlich auch ein wichtiger Part, da sie auch diese fliegenden Insekten abends auch fressen.
Naja.
Okay.
Und wo kommen dann die Fledermäuse hin? Die werden dann von den größeren Tieren gefressen. Also von Katzen, Windrädern.
Ja, natürlich. Gibt es natürlich auch Eulen, die fressen oder andere nächtliche Räuber, aber da sie ja eher vom Aussterben bedroht sind, ist es wohl besser, wenn sie nicht gefressen werden zurzeit.
Gut, ich denke, damit danken wir für den spannenden Einblick mal schauen, ob sich noch mehr Fragen anfinden. Dann können wir bestimmt auch einen zweiten Teil machen.
Und könnt ihr auch gerne noch eure Fragen einschicken, die können wir dann vielleicht nochmal weitergeben. Oder wie gesagt, alle wütenden Zuschriften von Biologen, Medizinern, wer auch immer deine Meinung zu dem Thema hat. Mich würde auch mal interessieren, vielleicht wenn jemand irgendwie Windkraftanlagen plant oder sowas, inwiefern das irgendwie bei diesem, wie das abläuft, dass das bei solchen Planungsverfahren berücksichtigt wird und sowas oder bei Auswahl von Arealen sowas oder vielleicht jemand, der vielleicht eine Windtechnik irgendwie ist und die überlegen sich vielleicht ja auch, wie man irgendwie solche Impakte reduzieren kann. Ich hatte mal irgendwann so eine Sache gesehen, dass Windanlagen, wenn man ein Blatt der Windanlage anders streicht, dass dann die Vogelschläge deutlich verringert werden, solche Sachen. Und ob es vielleicht auch sowas auch für Fledermäuse gibt und ob das Forschungsthema ist.
Und es gibt da auch so eine Software zum Beispiel, aber das kann man dann nochmal wann anders
diskutieren. Okay, damit entlasse ich euch in die Nacht mit Bird or Batman von The Gambit District. Und ihr habt ja jetzt gelernt, dass ihr euch nicht vor Fledermäusen fürchten müsst. Und
vor Vögeln auch nicht.
Was wir,
die sind definitiv real.
Ja, was wir jetzt gar nicht mehr sagen konnten, Fledermäuse haben einen unheimlichen Vorteil, wenn die irgendwo hängen, kostet es die keine Kraft.
Wahnsinn. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Tschüssi.
Tschüss.
Lovely match here.